Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und seit heute in Bayern und in Berlin, bald sicher auch in anderen Bundesländern, staatliche Theater und Opernhäuser schließen oder lassen nur noch kleine Veranstaltungen auf Nebenbühnen zu. Reihenweise werden Festivals abgesagt. In Berlin hat der Senat für alle Kulturstätten mit mehr als 500 Plätzen die Anordnung erlassen, zu schließen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller rief heute auch dazu auf, dass die Länder sich besser abstimmen.
Am Donnerstag in der Ministerpräsidentenkonferenz muss es auch möglichst zu einer Verabredung kommen, zu einer bundesweiten, wie wir damit umgehen. Wir können da keinen Flickenteppich haben in der bundesweiten Situation. Es macht keinen Sinn, dass in Zehlendorf werden Veranstaltungen abgesagt und 100 Meter weiter in Kleinmachnow finden sie statt. Sondern es muss zwischen den Bundesländern und der Bundesebene dazu eine Verabredung geben. Das ist uns wichtig und das werden wir auch entsprechend vertreten am Donnerstag, denn wir müssen eben ja auch bundesweit auf diese Situation mit angemessenen Maßnahmen reagieren.
Berlins regierender Bürgermeister und am Telefon ist Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Bühnenvereins. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie reagieren Sie jetzt auf diese heutige Maßnahme?
Sie ist plausibel. Ich finde, dass die Politik weder zu schnell noch zu langsam gehandelt hat, dass sie die einzelnen Theater mit einbezogen hat in die Entscheidungsfindung. Und das Deutsche Theater wird ab morgen dann im großen Haus, also im Deutschen Theater selber, nicht spielen bis zum 19. April. Und in der Kammer und in der Box, wo 200 beziehungsweise 80 Menschen reinpassen, werden wir zunächst weiterspielen und wir werden auch weiter probieren auf den Probebühnen und dann natürlich auch auf den Bühnen. So ist die Ansage, das haben wir jetzt heute weiter kommuniziert. Morgen gibt es eine Betriebsversammlung, da werden wir das nochmal nach innen kommunizieren und die Besucherinnen und Besucher bekommen ihr Geld zurück für die Karten, die sie schon gelöst haben.
Und wie stellen Sie genau das Programm jetzt um? Da war ja einiges geplant für die Hauptbühne in den nächsten Tagen.
Ja, im Grunde fällt es zunächst mal ersatzlos aus. Also das, was in der Kammer und in der Box geplant ist, können wir umsetzen. Die Vorstellungen im DT, die fallen jetzt ersatzlos aus, aber die Stücke kommen ja immer wieder. Also wenn wir am 19. April, gesetzt den Fall, wir können da wieder anfangen, da würden wir dann mit dem Spielplan anfangen, der ab 19. April geplant ist und Mai. Da gibt es ja schon Pläne. Und so wird man da einsteigen. Also wir werfen jetzt nicht alles über den Haufen. Wir haben allerdings in der Zeit auch eine Premiere geplant, jetzt in der Schließzeit, Katze auf dem heißen Blechdach. Und das werde ich mit der Produktionsgruppe besprechen. Man kann ja jetzt keine detaillierten langfristigen Pläne machen, wann man dann da die Premiere hat. Ich denke, sobald sich die Situation bessert oder entspannt, müssen wir genau gucken, wann wir dann diese Premiere nachholen können.
Die Regelung gilt ja erstmal bis Mitte April, 19. April. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es auch dabei bleibt. Aber es könnte natürlich sein, dass die Schließung dann weitergeht, auch über dieses Datum hinaus. Was würde das bedeuten?
Die Produktionen, die im Moment probiert werden, es wäre unklug und nicht nachvollziehbar, wenn wir die jetzt abbrechen und dafür dann später geplante dann machen. Die Premieren, die jetzt nicht stattfinden können, müssen nachgeholt werden. Wir haben dann eigentlich knapp nach diesem Zeitraum eine Premiere von René Polesch, mit dem treffe ich mich morgen. Wenn wir Glück haben oder die Gesellschaft auch Glück hat, wir alle, dann kann das stattfinden. Wenn nicht, müssen wir es halt auch nach hinten legen. Und das hat dann natürlich auch Konsequenzen für die Planungen, für die nächste Spielzeit und so weiter. Aber das muss sehr detailliert angeschaut werden. Ich glaube, hier ist es so, dass sich alle Menschen gegenseitig vertrauen, dass man verantwortungsvolle Entscheidungen trifft und an alle mitdenkt. Also insofern bin ich da jetzt nicht so besorgt. Übrigens ist es natürlich auch völlig kurios. Ich war gerade unten im Foyer. Wir spielen ja heute. Die Besucher kommen. Also hier herrscht keine aufgeladene oder übernervöse Stimmung. Die Vorstellungen sind voll. Und gestern hatten wir auch die Camerone ausverkauft. Und das ist schon eine bizarre Erfahrung, dass so einerseits so eine Angst im Raum steht und andererseits aber auch mal eine Realität erlebt, wo diese Angst, ich würde auch mal sagen, Gott sei Dank gar nicht greifbar ist.
Ja, klar, es gibt nüchterne sozusagen Lösungsmöglichkeiten, eine rationale Herangehensweise. Ich weiß nicht, wenn ich, vielleicht sage ich das auch zu pathetisch, aber im Moment scheint es so zu sein, dass das deutsche Kulturleben zusammenbricht. Hat das aus Ihrer Sicht Auswirkungen auch auf gesellschaftliche Prozesse oder gehen wir da alle nüchtern genug ran und sagen, es ist nur eine kurze Phase?
Ich selber bin ja grundsätzlicher Optimist, vielleicht auch für bestimmte Dystopien zu harmlos. Aber man kann schon sagen, dass wir jetzt was erleben, was wir so aus Science-Fiction-Filmen kennen. Und dafür haben wir im Grunde keine eigene Erfahrung. Mhm. Im Moment geht es ja eher um eine Verlangsamung, das leuchtet ja ein, eine Verlangsamung der Ansteckungswelle.
Aber es fühlt sich irgendwie ungut an, dass die Kultur aussetzt.
Ja, das ist so, weil ich denke, die Kultur ist ja einerseits so eine Art Seismograph, auch eine Form des Zusammenhalts. Dass die realen Orte des Zusammenkommens im Moment ausfallen, das, glaube ich, tut der Gesellschaft nicht gut. Also ist ja auch ein Grund, warum es Kultur gibt. Man könnte ja auch sagen, wir lesen nur Bücher oder wir hören nur Schallplatten. Diese Orte der Gemeinsamkeit sind von größter Wichtigkeit. Deswegen gehen wir ja auch so sensibel damit um. Wir spielen weiter, wie gesagt, Kammer und Box und die anderen Theater auch in den Räumen unter 500. Man versucht ja schon gegenzusteuern, ne? Also das zu erhalten, solange es irgendwie geht oder weiterzumachen, wenn Sie so wollen. Andererseits muss man natürlich auch die Warnungen auch des Robert-Koch-Institutes und anderer Kundiger ernst nehmen.
Sie sind ja auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Wie laufen da die Absprachen im Moment?
Ja, also jetzt kommen zunächst ja auch die Ministerpräsidenten, glaube ich, am Donnerstag zusammen, weil das ja nicht zentral über die Bundesregierung geregelt werden kann, sondern über die einzelnen Länder und über die Gemeinden. Man stellt aber schon fest, ich habe ja viele Kontakte jetzt auch mit Kolleginnen und Kollegen, dass im Moment parallel auch in Nordrhein-Westfalen, in anderen Ländern Ähnliches passiert, wie es jetzt bei uns passiert ist. Da gibt es auch Abstimmungen und Absprachen. Der Bühnenverein kann das ja nur, da auch die Theater nicht zentral organisiert sind, Gott sei Dank, sondern jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich hat. Wir können das mit Informationen begleiten, mit Anregungen, mit der Bereitschaft zum Austausch. Und das, glaube ich, ist im Moment am wertvollsten, dass sich die Kollegen gegenseitig anrufen, dass man in den Häusern übrigens auch gut kommuniziert, über Betriebsversammlungen vernünftige, nüchterne Kommunikation leistet, sodass jeder weiß, warum man welche Entscheidung gerade trifft. Und das ist im Leben ja grundsätzlich so, das verlieren wir aber manchmal aus den Augen, dass wir nicht wissen, was morgen oder übermorgen ist. Wir gehen immer so von so Verlässlichkeiten aus, die sind natürlich nur nochmal in einer besonderen Weise in Frage gestellt.
Wie stark ist denn da die Zusammenarbeit zwischen den Bühnen und vielleicht auch die Solidarität? Also wenn es zum Beispiel um künstlerische Teams geht, die vielleicht an einer Bühne gebucht waren, dann zur nächsten sollen, aber jetzt durch die Viruskrise eventuell alles durcheinander kommt, was die Pläne angeht, gibt es da Solidarität, Zusammenarbeit?
Ja, also ganz grundsätzlich ist es das ja, wofür ich kämpfe oder weshalb ich überhaupt im Bühnenverein tätig bin. Solidarität und Gemeinsamkeit zwischen den einzelnen Häusern und zwischen all diesen Individuen, die ja eine höchst individualistische Kunst teilweise betreiben. Also das herzustellen oder daran zu arbeiten, dass wir auch wissen, dass wir was Gemeinsames tun, auch wenn jeder an seinem Platz eine große eigene Fantasie, Kreativität und so weiter entwickelt. Und meine Lebenserfahrung, aber auch meine aktuelle Erfahrung ist die, dass man sich gegenseitig gut zuhört, dass das eher die Solidarität stärkt im Moment, wie das halt oft so ist. Wenn Probleme auftauchen, spürt man noch deutlicher, wie man zusammenhängt, als wenn der Konkurrenzalltag tobt.
Sagt Ulrich Kuhn, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Und Annette zu Castell vom Mahler Chamber Orchestra hat sich heute bei uns ganz konkrete Sorgen um die Existenzgrundlage von Künstlern gemacht.
Wir Musiker, die wir in freien Strukturen sind, wir sind es gewohnt, Risiken einzugehen, Risiken abzuschätzen und damit zu leben, uns damit einzurichten. Die Risiken, die uns jetzt bevorstehen, übersteigen jeden Planungshorizont. Insofern ist die Politik schon gefragt, ganz, ganz kurzfristig uns Rettungstöpfe, Rettungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, aus denen Ausfallhonorare, aber auch teilweise massive Kosten, die wir schon getätigt haben, irgendwie ersetzt werden können.
Soweit die Erwartung also von Annette Zuckerstell vom Mahler Chamber Orchestra. An dem Telefon ist es Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also reden wir über Geld. Welche Folgen erwarten Sie für die vielen Freien und Künstler und Künstlerinnen?
Also ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr problematisch wird, weil es sind ja jetzt ganz viele Absagen. Es ist die Zurückhaltung der Besucherinnen und Besucher. Das heißt, es sind ja nicht nur die Veranstaltungen, die gar nicht stattfinden, sondern auch die, die jetzt vor, wenn man so will, leeren Rängen stattfinden. Und das betrifft natürlich besonders die Künstlerinnen und Künstler, weil die haben keinen Hinterbau, die haben auch keine Struktur, die haben auch keine Sicherheit und besonders haben sie kein Geld auf ihrem Konto liegen, auf das sie letztendlich zurückgreifen können, sondern die leben seit vielen Jahren schon immer von der Hand in den Mund und jetzt wird es einfach viel, viel schwieriger und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt zu ganz schnellen Aktionen kommen muss, um den Künstlern zu helfen.
Ist so etwas eigentlich in Verträgen geregelt?
Naja, das Problem ist, dass ja gerade das, was wir im Moment erleben mit so einer massenhaften Absage, letztendlich nicht geregelt ist. Die Künstlerin, der Künstler muss auftreten, tritt auch vielleicht auf, aber es gibt eben kein Publikum. Und sehr oft sind ja die Strukturen, die dann auch die Künstler auftreten lassen, jetzt auch nicht mächtige, große Strukturen, sondern auch das sind wieder letztendlich kleine Krauter im Kulturbetrieb. Und da ist die Decke einfach enorm dünn. Also natürlich können Künstler Verträge abgeschlossen haben, die es ihnen auch ermöglicht, jetzt Glück zu haben, dass sie ein Ausfallhonorar erhalten. Aber das ist leider die Ausnahme und nicht die Regel.
Also Ausfallhonorare sind eher die Ausnahme. Das heißt, ja, die allermeisten freien Künstlerinnen und Künstler, deren Veranstaltungen jetzt wirklich auch abgesagt werden, das ist ja überwiegend der Fall, bleiben jetzt mehr oder weniger sitzen und bekommen keinen einzigen Euro.
Die bleiben sitzen, außer es kommt jemand und sagt, bitte, wir verstehen die Situation und bezahlen etwas. Also ich finde es ja jetzt ganz spannend, zum Beispiel bei der Absage der Lit Cologne in Köln, dieses wichtige Literaturfestival, da sagen ja jetzt die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch, bitten das Publikum, bitte behaltet eure Karte. Die können ja das Geld zurückhaben von den Veranstaltungen. Bitte behaltet die Karte, damit es überhaupt weitergehen kann, damit man auch in der Zukunft noch weiter Veranstaltungen machen kann. Also wir müssen jetzt alle gemeinsam füreinander auch so ein bisschen Solidarität entwickeln und dazu gehört auch das Publikum. Das Publikum, glaube ich, muss jetzt auch zeigen, dass es bereit ist, diesen Künstlerinnen und Künstlern zu helfen.
Also nicht gleich Geld zurückfordern für die Tickets.
Das wäre schön, also wenn zumindest einige, die sich das leisten können, sagen würden, komm, darauf verzichte ich jetzt. Sie haben natürlich das Recht, dieses Geld wiederzubekommen, aber das bedeutet natürlich auch, dass es letztendlich dann den Künstlern und auch den kleinen Veranstaltern in ihrer Kasse fehlt.
Was erwarten Sie von Auftraggebern für Künstlerinnen und Künstler, dass Termine eher verschoben als abgesagt werden zum Beispiel?
Das wäre schön, wenn das geht. Nur wir wissen ja, dass gerade im Kulturbereich eigentlich die Termine immer sehr eng getaktet sind und auch die Künstlerinnen und Künstler sehr lange Planungen haben. Deswegen so einfach mit dem Verschieben geht das in der Regel nicht. Aber trotzdem ist das natürlich viel, viel besser als einfach abzusagen. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist, dass man einfach sich erst einmal mit dieser besonderen Situation vertraut macht. Weil ich, wenn ich mit denen spreche, die im Moment also auch Hilfe organisieren, auch auf der Bundesebene, die sich darüber Gedanken machen, wie die großen Wirtschaftsstrukturen letztendlich geschützt erhalten werden können. Das ist auch in unserem Interesse, aber die machen sich überhaupt keine Gedanken über die Kleinteiligkeit des Kulturbereiches und da müssen wir die, glaube ich, jetzt noch viel stärker darauf hinweisen, dass sie verstehen, warum das etwas anderes ist, als VW zu retten oder eine Bank zu retten.
Was könnte denn die Politik dann tun? Also Kurzarbeitergeld gilt ja nur für Festangestellte, Kündigungsschutz gibt es ja auch keinen für freie Künstlerinnen und Künstler. Was kann die Politik für diese Menschen tun, die so stark betroffen sind von den Absagen?
Also ich glaube, sie müssen erst einmal anfangen, dass sie sagt, dort, wo also die öffentlichen Hände Gelder gegeben haben. Das sind ja sehr oft Projekte, die in so einer Mischfinanzierung sind. Da gibt es auch ein bisschen öffentliches Geld und dann gibt es die Einnahmen, die dann an der Konzertkasse erbracht werden können, dass auch wenn die Veranstaltung jetzt nicht stattfindet, dass die öffentliche Hand nicht sagt, das Projekt hat ja gar nicht stattgefunden, jetzt müsst ihr die Gelder zurückzahlen. Dass also die öffentliche Hand sagt, diese Mittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, die bleiben letztendlich im Topf drin. Und da höre ich auch jetzt die ersten Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die sagen, ja, da müssen wir einen Weg finden, dass diese Mittel letztendlich drin bleiben. Und dann glaube ich, für die besonders in Not geratenen Künstlerinnen und Künstler, da braucht man so etwas wie einen Notfonds der Länder, der Kommunen, aber bitte auch des Bundes, wo eben dann auch diese Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden können. Und zwar hoffentlich sehr schnell und mit wenig Bürokratie.
Wie könnte dieser Notfonds genau finanziert werden?
Also ich meine, aus Kulturfördermitteln, also letztendlich die Verantwortung liegt da ganz besonders bei den Ländern, die ja die Kulturverantwortung in Deutschland haben und auch bei den Kommunen. Aber wir haben auch die Kulturstaatsministerin gebeten, sich doch stark zu machen für solche Maßnahmen. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass auch von der Bundesebene letztendlich ein Signal auch für die kleineren Bereiche gegeben wird, dass es nicht nur um die großen Kulturtanker geht. Da ist auch das Problem nicht gering, aber das, glaube ich, wird man in den Griff bekommen, sondern dass es eben ganz besonders auch um die Künstlerinnen und Künstler vor Ort geht.
Und so ein Notfonds, wenn er aufgelegt werden würde, dann könnte man sich dort als freier Künstler, Künstlerin bewerben und seine Situation schildern und eventuell eine Überbrückungshilfe bekommen.
Genau, ja. Das wäre ja eine denkbare Möglichkeit. Also man kann ja einfach auch die Vereinbarungen vorlegen, die dann letztendlich nicht realisiert werden konnten. Die Auftritte, denken Sie jetzt zum Beispiel an die Buchmesse in Leipzig. Das ist ja nicht nur die Buchmesse, das heißt nicht nur die Vorstellung in den Messehallen, sondern rundherum hat ja bisher immer Leipzig liest stattgefunden. Ganz viele Autorinnen und Autoren haben einen ganz erheblichen Teil ihres Jahreseinkommens durch solche Lesungen in solchen Orten letztendlich generieren können. Wenn die jetzt ausfallen, dann kann man das ja nachweisen, dass die ausfallen und dass man dafür so etwas wie ein Ersatzhonorar beantragen kann.
Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, über die möglichen Hilfen für gerade auch freie Künstlerinnen und Künstler angesichts der massenhaften Absagen angesichts der Viruskrise. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.